Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 20. März, 9:30 Uhr, damit ihr wie immer den aktuellen Stand habt oder wisst, welchen Stand wir haben. Wir können eben aufgrund der Uhrzeit heute nicht alle China-Aktien mit in die Folge mit reinnehmen, weil die meisten erst später kommen. Heute kommen wir unter anderem Tencent, Pinduoduo. Ich glaube, am Mittag kommt noch ein großer Nahrungsmittelkonzern aus den USA. Ich meine, General Mills war es. Aber wir haben auf jeden Fall die Xiaomi-Zahlen mit dabei. Da, ja, gab es auf jeden Fall einige positive Punkte und auch Nachrichten. Aber ansonsten, ja, aktuell gibt es so viele kleinere News, über die man meiner Meinung nach mal sprechen sollte. Wir haben heute unter anderem Kering mit dabei. Wir haben Apple und Alphabet mit dabei. Und wir wollen auch ein bisschen über Goldminenaktien sprechen, warum diese aktuell, ja, so ein wirklich trauriges Bild abgeben, obwohl der Goldpreis von einem hoch zum nächsten eilt. Ja, also ihr merkt schon, eine vollgepackte Folge auf jeden Fall. Denkt auch dran an der Stelle, lasst einen Daumen nach oben auf jeden Fall da, liked uns, teilt uns, abonniert uns. Und dann würde ich erstmal sagen, ich muss dich noch beglückwünschen, Michael. Du warst ja bei Timo Bautzes auf dem Kanal zu Gast und das Video ist ja wirklich bodenlos viral gegangen. Ja, ich habe mich ja
Echt?
dann auch gleich am nächsten Tag im Chat dafür bedankt, weil im Podcast sieht man da als nichts davon, ja, also zumindest so von den Aufrufzahlen her. Aber einen Kommentar fand ich wirklich treffend. Er hat dann geschrieben, dass du zu Unrecht im Schattendasein von mir im Podcast bist. Deswegen habe ich gedacht, darfst du heute mal ein bisschen die Themen dann ausführlicher besprechen, ja. Also
Ja.
das war zumindest mal so für heute der Plan. Ja, wie ist es so im Schattendasein von mir, den Podcast zu hosten? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja gut, ich meine, was soll man machen halt, ne? Ich meine, so gut aussehen, immer top gekleidet, mit den besten Klamotten. Du sagst uns ja nicht mal, woher du deine Klamotten bekommst. Wahrscheinlich hast du auch ohne Ende diese Gucci-Taschen. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, von Kering. Leider reicht's nicht aus. Dann bist du so ein Riesenkunde und hast das ganze Sortiment immer von Gucci, aber trotzdem läuft's nicht mehr so gut. Ja, also du musst noch ein bisschen mehr Gas geben. Aber ja, kann damit leben, gell? Es ist halt so.
Wenn man halt der einzige Käufer ist, dann nützt es halt trotzdem nichts. Ja, also worauf Michael da angespielt hat, das ist auch gleich so die erste News, auf die wir ein bisschen schauen wollen. Wir haben ja zuletzt auch immer wieder mal so über den Luxussektor gesprochen. Ja, ich habe mir natürlich selber auf die Schulter geklopft über diesen phänomenalen LVMH-Einstieg, den ich erwischt habe. Ein bisschen Eigenlob muss da ja auch immer sein. Ja, nee, Spaß beiseite. Kering ist ja mal erneut wieder negativ in den Schlagzeilen gewesen. Sie rechnen im ersten Quartal mit 10% Umsatzrückgang und das vor allem, weil Gucci nicht mehr läuft. Ja, man hat gemerkt, in Asien, da gibt es nicht so viele Capital Bra Fans, deswegen gehen da die Umsätze deutlich zurück. Ja, da werden weniger Gucci Caps
Ich glaube, vielleicht
verkauft.
liegt ja das Problem darin, dass Capital Bra an sich auch nicht mehr, glaube ich, so ganz state of the art. Das ist ja nicht auch so ein bisschen abgefallen jetzt. Ich glaube, der hat so weitere Problemchen. Deswegen ist er auch gar nicht mehr so der Rapper Nummer eins. Aber ist auch nicht so mein Business. Aber ist das, was ich so mitbekommen
Ja,
habe. Ich glaube, haben sich viele über ihn aufgeregt.
das ist genau mein Business. Also aktuell findet man oft unter seinen Videos so den Spruch von der Spitze an die Spritze sozusagen. Also man ist sich ziemlich sicher, dass er so einige ja Drogenprobleme und so hat. Ja gut, aber ist wieder ein anderes Thema auf
Ja,
jeden
das war bei
Fall.
ihm. Es gibt auch so eine Doku über ihn. Das hat er ja auch selbst. Er hatte ja nicht. Das war eher so, also keine Spritze. Das weiß ich nicht. Aber es ist eher so wahrscheinlich Kokain und dann hier so ganz viele
Tilidin, ja.
Medikamentenscheiß halt. Ne? Das ist da so. Ich habe jetzt, wie heißt dieses Zeug? Boah, das war doch in der Doku,
Tilidin.
oder? Ja, genau, Teledin. Ja, genau. Das ist
Genau,
das.
ja. Aber genau, es soll ja heute nicht um Capital Bra gehen. Ich weiß, die meisten von euch werden fragen, ist es irgendwas zu essen oder was soll das sein? Also muss man auch absolut nicht kennen. Ich habe schon öfters über die Thematik eben gesprochen, weshalb ich auch Kering persönlich eben tatsächlich meide und eben da lieber auf Unternehmen wie LVMH setze oder Hermes. Es hat sich ja schon angedeutet, dass Gucci massive Probleme aktuell hat, weshalb ich die Aktie dann auch nicht wirklich so super billig fand wie andere eben. Aber es zeigt dann eben auch mal wieder, dass Bewertung halt wirklich nur ein kleiner Baustein in der Analyse ist, auf den viele viel zu viel einfach geben. Denn rein von den Bewertungskennzahlen her ist natürlich Kering ein sehr viel eindeutigerer Kauf, sage ich jetzt mal, gewesen, im Gegensatz zu einer LVMH oder ja, Hermes ist sowieso ja nochmal in ganz anderen Regionen, aber man sieht, es läuft eben nicht gut, vor allem, weil halt Kering also sehr stark abhängig von Gucci ist, sehr viel stärker als beispielsweise LVMH von Louis Vuitton, aber wenn dann eben diese eine Marke Probleme hat, und Gucci hat es wohl auch sehr mit den Stores übertrieben, also haben zu viele Stores gemacht, und gerade dieses Luxussegment, das muss immer so ein bisschen diese Exklusivität dann einfach wahren, also das darfst du nicht überall bekommen. Bestes Beispiel war ja damals so Ed Hardy oder Camp David dann, die du auf einmal sogar teilweise in einem Aldi kaufen konntest, also dass das natürlich nicht irgendwie für eine Luxusmarke dann steht. Ja, darüber muss man sich halt im Klaren sein. Und wie schnell man da bei Gucci das Ruder wieder rumreißen kann, das steht in den Sternen. Deswegen setze ich persönlich eben lieber auf die Eingesesseneren, die auch teilweise deutlich höher bewertet sind. Aber eben auch operativ haben wir gesehen, bei LVMH läuft es sehr gut, auch in den asiatischen Regionen, bei Kering dann eben nicht. Ja, ich weiß gar nicht, hast du außer LVMH irgendwas im Depot noch so im Luxusbereich? Das weiß ich gerade gar nicht.
Nee.
Auch nicht Ferrari nicht. Oder irgendwas? Also auch irgendwie was man jetzt gar nicht so, also außer in der Garage halt, ja.
Ich muss gerade sagen, also Ferrari, Porsche, Lambo habe ich alles in der Garage, aber nicht im Depot.
Okay, ja. Ja gut, bei den meisten ist es auch besser, man hat sie nicht im Depot, sondern eher in der Garage. Bei Ferrari wäre das Depot wahrscheinlich tatsächlich sogar noch die bessere Wahl dann gewesen, ja.
Nee, ich habe gar nichts, weil ich kenne mich in der Branche auch nicht so gut aus, deswegen habe ich mit LVMH ein breit diversifiziertes Unternehmen, das schon einen riesigen Track Record hat, da sage ich noch, okay, passt. Habe ich ja auch den Rücksetzer dann genutzt und immer mal gekauft. Bin jetzt auch gut im Plus, aber ich glaube, du hast ja wirklich dann fast das Tief erwischt, ja. Lustigerweise, genau an dem Tag, ich erinnere mich noch, haben dann viele gesagt, oh, die Aktie ist charttechnisch so angeschlagen und das geht noch viel, viel tiefer, ja. Aber dann kam ja die Quartalszahlen, dann hat sie eben diesen, was waren das, 10% nach oben gemacht und so. Da sieht man halt auch wieder, ne, von wegen dieses immer Charttechnik, so funktioniert halt auch die Börse einfach nicht. Wenn es so einfach wäre, immer, ne, von wegen, ich kaufe dann, wenn es steigt, und ich verkaufe, bevor es fällt, geht nicht so einfach, ne. Aber was du gesagt hast, Gucci ist halt krass, ja. Sie haben gesagt, dass vor allen Dingen in Asien, Pazifik, es überhaupt nicht gut läuft, wahrscheinlich diese allgemeine Schwäche in China, die es ja bei vielen Unternehmen gerade gibt, und dass bei Gucci die Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 20% sinken werden, das ist schon echt sehr, sehr happig. Ich weiß nicht, also ich verfolge das nicht so ganz, aber mir kam es auch so vor, als ob jetzt irgendwie jeder Rapper nur noch Gucci-Täschchen hat und so weiter, und dann die ganzen Fans, die ganzen Jugendlichen ihr Geld zusammengespart haben, um auch dieses Zeug zu kaufen. Und das war dann einfach too much. Ne? Und dann hat irgendwann, denkt man sich halt auch, ne, wie bei Ed Hardy, und man denkt so, hey, das ist ja was Neues, sieht ja cool aus. Und irgendwann, als man dann gemerkt hat, das hat jeder, denkt man, was ist das eigentlich für ein Mist? Ne? Wie kann man so einen Schrott kaufen, so ungefähr? Und dann, ja, da haben sie, glaube ich, echt gerade ein Problem. Aber sie haben zumindest jetzt in der Meldung gesagt, die neue Ancora-Kollektion, die wird jetzt in ausgewählten Stores angeboten und die soll wohl sehr gut aufgenommen werden, was auch immer das heißt. Ja, aber keine Ahnung, aktuell sieht es nicht so gut aus bei Kering. Am 23. April werden dann die Zahlen bekannt gegeben, aber sie haben ja jetzt gesagt, dass das erste Quartal unter den Markterwartungen sein wird.
Ja, ich finde es immer so toll, wenn sie sagen, es ist gut angelaufen, es läuft toll, und die Zahlen spiegeln das dann aber halt absolut nicht
wieder. Ja, was heißt schon gut angelaufen halt, ne?
Ja. Dann müsste man das ja jetzt allerspätestens im nächsten Quartal dann sehen, wie toll das angelaufen ist.
Angelaufen heißt vielleicht, dass Capital Bra in einem Gucci Store in Berlin irgendwas von der Kollektion gekauft hat. Keine Ahnung.
Ja, aber in Europa läuft's ja besser als in Asien. Also eigentlich muss man ja hoffen, wobei ich glaube, der lebt sogar irgendwo in Thailand oder Vietnam oder irgendwie sowas dann. Irgendwie. Ja, ich weiß gar nicht. Irgendwie, ja, ich habe die Geschichte nur so.
Pro, der lebt doch auf Thailand. Der hat da seine Villa mal gezeigt, ne?
Ja. Auf Bali wohnt er, oder? Wohnt er nicht auf Bali oder so? Das habe ich auch kurz gesehen, ja. Also, ja, gut. Aber anderes Thema dann, ja, genau. Ja. Ich würde sagen, es gab ja noch zwei, drei andere Nachrichten, so gerade aus dem Technologiebereich. Ich habe auch gestern auch ein Video drüber gemacht. Apple möchte Gemini lizenzieren fürs iPhone. Ich weiß nicht, hast du die Geschichte mitbekommen? Weißt du, um was es da geht? Dann erzähl es uns mal aus deiner Sicht, weil, wie sie, ich habe gestern schon mal ein Video drüber gemacht, um was es da geht. Also sehr spannendes Thema auf jeden Fall.
Genau. Also das war, kam, glaube ich, jetzt am Anfang der Woche, die Meldung. Es war ja schon oft so, so die Fragestellung, was bringt jetzt eigentlich Apple so in Sachen KI? Die haben ja da überhaupt nichts in der Pipeline gehabt, waren sehr, sehr zurückhaltend. Und dann hat er, glaube ich, Tim Cook ja angekündigt, dass es dieses Jahr ganz, ganz viel gibt in Sachen KI, dass das auch ins iPhone reinkommt. Und hat man sich schon gefragt, okay, was wird Apple da jetzt bringen? Ist das besser als ChatGPT oder besser als die Google Gemini? Und jetzt hat man eben gesehen, scheinbar, und das fand ich eigentlich echt negativ für Apple, aber die Aktie hat nicht negativ reagiert, scheinbar hat Apple jetzt gemerkt, dass es für eine eigene Entwicklung bisher noch nicht reicht. Ja, und man greift jetzt oder man ist in Verhandlungen mit Alphabet, dass man Gemini, also den ihr generative AI, dass man das lizenziert, um damit diese Funktion aufs iPhone zu bringen. Und das ist ja eigentlich schon so ein Zeichen, dass man da diesen Zug zumindest Stand jetzt erstmal verpasst hat und externe, ich sag mal, Hilfe braucht, ja. Also das ist eigentlich so ein kleiner Ritterschlag auch für Alphabet, muss ich sagen. Denn eigentlich, ich weiß nicht, ob du, wie du das so aufgefasst hast, war ja immer so, dass Alphabet belächelt wurde. Ja, da gab es ja dann diese Fehler von Barrett und so weiter oder jetzt vielleicht diesen Shitstorm, dass denen ihre KI komplett die Historie verdreht hat, ne, weil irgendwie alle nur noch farbige Menschen waren. Das war halt echt krass, ne? Viel zu woke alles und so, ne? Also das Ding ist ein bisschen durchgedreht, wo ich mir auch gedacht habe, ey, das ist halt, ne, also wie kann man denn jetzt sogar die Vergangenheit einfach falsch darstellen? Ja, da ist irgendwie, ich glaube, Jesus war ein Dunkelhäutiger, irgendwelche Römer waren alle dunkelhäutig, ja, der Papst ist dunkelhäutig, also, ne, das ist so übertrieben gewesen. Aber ich glaube, das kriegen sie in den Griff. Sie haben sich dafür auch entschuldigt. Und ja, jetzt scheint es so, dass Apple, die werden ja auch nicht blöd sein und das erkannt haben. Selbst Microsoft hat ja gesagt, dass das Gemini doch deutlich besser ist als so sein Ruf, dass da Alphabet doch vorne mitspielt wieder mit dem Thema KI, was für mich eigentlich schon die ganze Zeit klar war, dass sie da jetzt nicht ewig im Hintertreffen sind. Aber die Aktie auf jeden Fall deutlich wieder angesprungen, die Alphabet-Aktie. Und ich sehe da eigentlich auch weiter gute Chancen, ne? Und ich weiß nicht genau, also Alphabet zahlt doch immer an Apple, damit sie bei der Suche quasi voreingestellt sind, einen zweistelligen Milliardenbetrag pro Jahr. Man weiß, glaube ich, ich glaube, das müssten so, was sind das, 30 Milliarden oder über 20
Milliarden? Nee, so viel nicht. Also man weiß es nicht ganz genau. Man weiß, dass es über 20 sind. Das ist
eine brutale Summe.
Man ist so bei 25, schätzt 25, man so aktuell.
Ja. Jetzt ist die große Frage, wie viel Geld fließt da jetzt vielleicht zurück wieder von Apple an Alphabet bezüglich dieser ganzen Lizenzierungen? Also das ist natürlich schon eine spannende Sache und zeigt, dass Alphabet da doch vorne mitspielt. Ja, ich weiß nicht, hast du da noch irgendwelche anderen Insights gehabt zu dem Thema? Ich habe jetzt auch nur diese, das war ja ein Bloomberg-Artikel, war das, glaube ich, ja. Wo diese Sachen drin standen. Und da haben auch jetzt einige Analysten gesagt, dass das ja eigentlich schon so ein Zeichen ist, dass Apple da den Zug Stand jetzt verpasst hat sogar.
Ja, ich habe auch in meinem Video gesagt, ich sehe darin zwei Kernmessages. Die eine hast du tatsächlich schon auch, oder eigentlich hast du beide schon erwähnt, nämlich die erste, dass Apple sehr viel schlechter ist als Alphabet oder Microsoft im Thema AI. Was jetzt aber auch, ich bin da jetzt auch gar nicht mal, obwohl man weiß, dass ich Apple dieses Jahr verkauft habe, ich sehe das jetzt gar nicht so schlimm, wie es jetzt oft dargestellt wird, weil ich sag auch, du musst auch als Unternehmen, selbst als eine Apple, du musst nicht alles selber machen, ja. Mhm. Natürlich fragen sich dann einige, ja, muss das jetzt sein, dass man dann jetzt nochmal Alphabet stärkt oder so, aber ich sehe das gar nicht so als dramatisch dann eben an, ja. Also man muss nicht alles selber machen, ja, weil
ja, das kennt, glaube ich, jeder, der selbstständig ist. Ja, haben es ja auch nicht gemacht, ne? Ich glaube, da gab es ja auch ganz oft diese Gerüchte, dass Apple jetzt eine eigene Suchmaschine baut, weil das ja auch sehr lukrativ sein kann, aber dann verzichtet man eben auch direkt auf 25 Milliarden oder ungefähr 25 Milliarden im Jahr. Und dann ist ja auch noch die ganz große Frage, selbst wenn dann irgendwann eine neue Suchmaschine von Apple quasi voreingestellt wird. Ich glaube, viele Leute sind so darauf fixiert, immer Google zu nutzen, die würden das manuell umstellen, ja, und dann
mit kann Sicherheit, das natürlich
für Apple echt schwierig werden. Ich habe zuletzt auch zum Beispiel gesehen, dass sich viele Leute extrem aufgeregt haben, dass jetzt durch diese neue EU-Richtlinie, dass ja zum Beispiel Google Maps nicht mehr direkt aufrufbar ist oder verlinkt ist im Browser und so weiter, da haben sich auch viele so drüber aufgeregt, weil man halt so konditioniert ist, du bist gewöhnt, du suchst irgendwas und dann wird das direkt angezeigt über Google Maps und so weiter. Ja, also das ist, ich weiß nicht, ja, vielleicht ist das auch gar nicht so blöd von Apple, dass man da jetzt ein bisschen guckt, mit wem man kooperiert oder dass man weiter Geld verdient damit.
Ja, und ich habe eben auch gesagt, ich sehe das tatsächlich auch als relativ smart an, dass man dann von Alphabet den Dienst nimmt und nicht von Microsoft, also OpenAI sozusagen. Warum? Man weiß ja, der Handymarkt ist nur auf zwei Player aufgeteilt. Es ist eben Alphabet mit Android und iOS dann eben mit Apple. Und dann hast du jetzt eben das Thema, weil es ist ja relativ nachvollziehbar, dass dann wahrscheinlich die Android-Geräte auch eben Gemini dann nutzen werden. Natürlich, auch da geht es dann nochmal um Lizenzierung und so. Aber es ist natürlich sehr naheliegend, dass man das dann nimmt. Und das heißt, dann hast du auf jeden Fall mit dem iPhone den AI-Standard, den du auch bei den anderen dann hast. Ja, weil es ist auf jeden Fall ein Risiko, wenn du jetzt auf OpenAI da setzen würdest und es stellt sich hinterher heraus, dass Gemini sehr viel besser ist. Und ja, ich meine, wir reden von Alphabet und KI oder AI. Es ist nicht sehr unwahrscheinlich, dass Gemini hier am besten ist, weil sie einfach die meisten Daten haben. Also da kommt auch eine OpenAI nicht mit, vor allem eben auch, was die Suchanfragen und so angeht. Deswegen halte ich es für ziemlich smart, dass man ja hier auf Alphabet setzt, vor allem, weil man ja auch schon eine sehr lange Partnerschaft dann einfach hat, aufgrund dessen, wie du es ja bereits erwähnt hast, mit den voreingestellten Suchen. Und der zweite Punkt, den ich da so als, ich habe es als geheime Message mal tituliert gestern, das ist, dass Gemini tatsächlich sehr viel besser ist, als es gerade in der Öffentlichkeit dargestellt wird, weil Apple bekommt ja da ganz andere Einsichten. Wir bekommen ja so quasi so das Schmutzprodukt, also so das, was ja für die Allgemeinheit jetzt halt mal erst gut genug ist, dass es getestet werden kann. Das, wir wissen ja auch, als damals OpenAI oder halt ChatGPT rausgekommen ist, kurze Zeit später konnte man ja schon zu einem gewissen Preis eine sehr viel krasseren damit GPT-4 oder wie das hieß, konnte man ja da schon nehmen. Ja, also ich bin mir sicher, dass Gemini schon sehr viel besser ist, als es gerade in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Ich selber nutze es auch schon relativ häufig. Man muss, also ich würde es nicht für etwas nutzen, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne, weil oft schon echt Blödsinn dabei rauskommt, das muss man schon so sagen, ja. Aber ich bin mir sicher, wenn so eine Implementierung und eine Lizenzierung fürs iPhone dann kommen wird, und die soll ja schon dieses Jahr kommen, also das, wir reden hier jetzt nicht von irgendwann in 4, 5 Jahren, also da reden wir wirklich in diesem Jahr, soll das Ganze lizenziert und auf die iPhones gespielt werden. Da bin ich mal gespannt und da bin ich mir sicher, dass da auch noch sehr viel bessere Ergebnisse rauskommen, als wir es gerade eben dann schon als Fall dann einfach haben, ja, und wie du gesagt hast, ich würde jetzt da natürlich nicht mit so einem Umfang rechnen wie da 20, 25 Milliarden, aber dass wir da so in einem Bereich zwischen 4 und 8 Milliarden Dollar an, und das sind ja dann im Prinzip fast Reingewinne, die Alphabet dann bekommt, halte ich für durchaus realistisch, ja, und ich glaube auch nicht, dass Apple da seine, also diesen Preis senken wird, sondern dass es tatsächlich, der eine zahlt eben dem 20, 25 mehr.
Das wird verrechnet miteinander. Das stand auch, glaube ich, in der Meldung. Das basiert dann irgendwie auf dem Deal mit der Suchmaschine und dann verquicken die das irgendwie. Aber das ist ganz interessant, weil mein Entwickler unter anderem, der hat jetzt auch gesagt, der nutzt ja zum Beispiel auch ChatGPT und er nimmt auch immer jetzt die Google-Lösung. Er sagt, dass sich das zuletzt auch deutlich verbessert hat. Und manchmal, wenn ChatGPT ihm da nicht mehr weiterhelfen kann, Gemini ist da teilweise sogar besser in einigen Sachen jetzt. Also, dass die da jetzt ewig hinten dran sind, das ist auf jeden Fall nicht so. Ja, ich glaube, es ist ja bald ChatGPT die neue Version. Die muss wohl nochmal einen riesigen Sprung machen. Aber das geht ja jetzt immer, das geht ja so rasend schnell. Das ist ja eh auch das ganze Thema, was jetzt bei der Nvidia GTC gemeldet wurde und was auch der CEO Wang gesagt hatte, dass die Entwicklung halt, dass der Tipping Point da ist und dass die Entwicklungen jetzt so schnell weitergehen. Ich weiß nicht, hast du diese Rede von ihm gesehen? Das hat mich echt so erinnert an die iPhone-Vorstellung von Steve Jobs. Ne? Ich habe auch so das Gefühl gehabt, der wollte auch so einen auf Steve Jobs machen, so locker, und vor allen Dingen, er wollte auch immer, ich muss so lachen, er wollte immer so ein paar Witzchen machen halt, aber das Publikum hat teilweise halt nicht so gerafft, dass er jetzt kurz wartet, bis die so klatschen oder lachen oder so. Und dann waren dann irgendwie so 3 Sekunden, komplett Pause, und dann irgendwann alle, hey, haben wieder geklatscht. So, ne? Und der zeigt dann so die Sachen rein.
So, ne? Ja, ich hab gedacht, vielleicht hat einer wie sonst immer ein Schild hochgehalten, Applaus jetzt oder Lachen.
Ist wirklich so gewesen. Hat er halt dann hier auch dann diesen neuen Prozessor, den Blackwell, hat er dann so reingehalten, ja, und das Ding kostet halt hier, oh, vorsichtig, ja, das kostet ein paar Milliarden jetzt hier. So. Aber Das ist schon krass, ja. Und ich dachte eigentlich, und so war es auch, dass dieses Event, das, über das wurde ja jetzt schon wochenlang vorher gesprochen, dass da Neuerscheinungen kommen, dass da die ganzen Partner zeigen, was die dann machen und dass da quasi nochmal gezeigt wird, wie wichtig Nvidia auch für die Zukunft ist. Aber wenn halt über ein Event so stark im Vorhinein schon gesprochen wird und die Aktien so stark steigen, dann kann es eben ein Sell the News Event werden, weil eben nur das eintritt, was erwartet wurde. Und so war es auch, dass die Aktie dann nachbörslich nach dieser Rede ein bisschen schwächer war. Aber gestern hat sie sich echt schon wieder direkt gefangen und dann im Plus geschlossen, weil eben doch diese neue GPU ist es, die wird ab Ende des Jahres ausgeliefert und die ist bis zu 30 Mal schneller als dieser Hopper H200 GPU. Und das ist halt schon echt krass. 208 Milliarden Transistoren hat das Teil. Das ist jetzt zum ersten Mal auch so, dass zwei von diesen kleinen Dies auf der GPU sind. Und die sind so miteinander verbunden, dass die nicht mal wissen, dass die zwei sind, sondern dass das quasi wie ein Chip ist. Das ist irgendwie auch Neuheit, der hat es versucht, da alles zu erklären. Ich habe mir das auch angeschaut. Der ist schon echt, scheint ein smarter Typ zu sein, ja. Oh Wunder, ja. Und ist auch echt ist ein lockerer Typ, ist ein netter Typ. Ja. Und sie haben da hat er selbst noch die physischen Grenzen überschritten und diesen Prozessor wird TSMC natürlich fertigen. Und es wurde dann auch in dieser ganzen Keynote wurden dann auch unter anderem Synopsys und Ansys wurden erwähnt als die Partner, mit denen sie dann auch irgendwie helfen, dieses Ökosystem weiter aufzubauen und so. Und über die Aktien hatten wir auch, glaube ich, schon mal gesprochen. Und es scheint so, dass dieser neue Chip wirklich nochmal alles auf ein neues Level hebt. Und es könnte halt sein, also zumindest wurde dann gesagt, ich gucke gerade nochmal, dass unter anderem die Branchengrößen Amazon Web Services, also AWS, Dell, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, Tesla und xAI, dass die alle jetzt schon Schlange stehen für diese GPUs, wo ja auch einer wieder, ich glaube, $40,000 kostet oder so, ja. Und das ist halt krass. Also es scheint so, als ob dieser ganze KI-Hype oder Investitionszyklus jetzt nochmal weitergeht, weil wahrscheinlich jetzt Meta und Co. alle nochmal von dem, was sie jetzt haben, nochmal rein investieren, um diesen neuen, sehr viel leistungsfähigen Chip nochmal zu holen, um ihre ganzen KI-Geschichtchen zu trainieren. Der hat das auch nochmal gesagt, wie viel schneller das jetzt geht mit dem. Und je nachdem, wie komplex so ein Modell ist, müsste man tausende Jahre rechnen, um diese ganzen Sachen mit zu berücksichtigen. Und das geht jetzt mit dieser GPU wieder viel schneller. Also, ja, dem Markt hat's gefallen. Also, ich habe ja auch schon oft gesagt, ich glaube nicht, dass dieses ganze KI-Thema nur ein Hype ist. Klar, da wird teilweise übertrieben, aber Fakt ist halt trotzdem weiterhin, dass Nvidia Milliarden verdient und so wie es aussieht und wenn jetzt im Q4 die Auslieferungen starten und 2025, dass es da zumindest keinen massiven Einbruch geben wird, sondern so wie es jetzt gerade aussieht, dass es da nochmal weitergeht. Ja, es ist ja jetzt irgendwie so, dass da auch dann die ganzen Rechenzentren für einzelne Unternehmen, für einzelne Regierungen und so weiter dann extra geplant werden und von Oracle umgesetzt werden und so weiter. Also das kann nochmal alles viel größer werden. Bin echt mal gespannt, ja. Also ich bin ja aktuell nicht long in Nvidia, aber short gehen wollte ich da jetzt auch nicht. Ne? Also wer weiß, vielleicht wird es auch das größte Unternehmen der Welt. Und ich weiß nicht, hast du es gesehen gestern? AMD war deutlich im Minus. Da war ja so immer die Hoffnung, dass AMD jetzt wirklich aufholt mit ihrem Chip, der jetzt, glaube ich, im Laufe des Jahres kommen soll. Gestern war die Aktie wieder sehr schwach. Ne? Also ich glaube, gegen diesen neuen Blackwell-Superchip kann AMD wieder nicht konkurrieren, so wie es jetzt gerade aussieht. Also bin echt mal gespannt. Klar, sie werden sich so ein kleines Stück vom Kuchen abschneiden, aber es scheint weiterhin so, dass Nvidia hier mit Abstand führend ist, einfach was die Technologie angeht.
Mhm. Ja, ich weiß noch, vor Jahren hieß es auch mal irgendwie, dass so die Nvidia-Chips so an die physischen Grenzen kommen und AMD da eine viel tollere Technologie hat. Vielleicht kennt sich da ja von euch auch jemand so ein bisschen aus, warum es jetzt auf einmal doch so aussieht, als wäre Nvidia da eben doch so das absolute Nonplusultra. Also auf technologischer Basis, man sieht es ja schon bereits an den Abverkaufszahlen und so, dass es da also in ganz anderen Sphären Nvidia aktuell ist, aber natürlich auch die letzten Jahre. Also man darf jetzt nicht sagen, AMD war ja kein Rohrkrepierer. Also es sieht jetzt halt nur dürftig im Gegensatz zu Nvidia aus und vor allem, weil man halt AMD so hoch gelobt hat vor einiger Zeit noch, weiß ich noch, eben aufgrund der neuen Technologie und so, eben da geht es ja dann irgendwie darum, dass man die Sachen stapeln kann und so. Interessantes Thema auf jeden Fall. Im Zuge dessen gab es ja dann auch noch eine Kapitalerhöhung von Supermicro Computer. Die ist aber nicht ganz so erfolgreich verlaufen. Man musste das sogar ein Stück weit verschieben noch. Also eine erste Range hatte man, glaube ich, so zwischen 900 und 1000 Dollar und jetzt ist man bei 875 Dollar rausgekommen im Endeffekt. 3,5% Verwässerung, das ist schon nicht wenig tatsächlich, ja. Ich habe es aber auch gesagt, es ist natürlich verständlich, dass man jetzt aktuell die Phase ein bisschen nutzt, um Geld einzusammeln. Sie brauchen es wohl nicht unbedingt aktuell, aber dass man da jetzt natürlich mal so ein bisschen Kasse macht, vor allem, es wird auch im Halbleiterbereich, ich weiß, einige von euch werden es nicht glauben, es wird auch da wieder schwierigere Zeiten geben. Ja. Wenn ich so überlege, so am Bärenmarkt wollten auf einmal keiner mehr irgendwelche Halbleiteraktien dann haben, also es werden definitiv wieder andere Zeiten kommen und gerade für sowas dann, bei so einer Supermicrocomputer ist natürlich auch immer so die Frage, wie abhängig sind die dann halt wirklich auch so von Nvidia, also wird man da vielleicht dann auch mal wieder so ein Stück weit fallen gelassen in einer schlechten Phase, daher durchaus nachvollziehbar auf jeden Fall und muss man mal gucken, wie die ganze Geschichte da so weitergeht.
Ja, war das nicht sogar so bei Supermicro, dass die jetzt zuvor ja schon mal eine erste Kapitalmaßnahme hatten mit der Wandlerleihe? Jetzt kommt die zweite mit der Kapitalerhöhung. Also, na gut, die machen es schon schlauer. Ich habe gerade den Chart aufgemacht. Sie standen Anfang des Jahres noch bei rund 300 Dollar, waren ja im Hoch bei 1200 Dollar. Also, das ist ja wirklich eine atemberaubende Steigerung und dementsprechend nimmt man hier nochmal Kapital auf. Also, wenn das weiter wirklich so gut läuft mit den Rechenzentren, Supermicro baut ja unter anderem sehr energieeffiziente Serversysteme, dann müsste die Nachfrage dort ja auch hoch bleiben. Und vielleicht braucht man das Kapital, um diese Chips einzukaufen, um die Aufträge umzusetzen und weiter zu wachsen. Ich glaube, das haben sie ja auch gesagt. Also, ich kann mir vorstellen, dass die Aktie auch, nachdem sie jetzt diesen Rücksetzer hat, sie steht gerade vorbörslich bei knapp unter 900 Dollar, dass die sich vielleicht im Bereich 800 bis 900 Dollar fängt und dann auch wieder irgendwann nach oben zieht, sofern der Gesamtmarkt weiterläuft. Ja, das ist ja so die große Frage. Vielleicht sieht es heute Abend auch alles, das haben wir noch gar nicht besprochen, ganz anders aus. Heute Abend ist ja auch noch die FED-Sitzung. Mhm. Und da kommt so ein bisschen drauf an, also die Zinsen, die werden ja so bleiben. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung liegt bei 1%. Also das wird nicht passieren, weil die US-Wirtschaft ja weiter gut läuft und die Inflation, die kam zwar zurück, aber wir hatten es ja letzte Woche besprochen, die Verbraucher- und die Erzeugerpreise waren jeweils über den Erwartungen. Aber was spannend wird, ist, was jetzt die FED sagt zur Wirtschaft allgemein. Da gab es zuletzt auch so einige Bedenken, dass die jetzt doch langsam abkühlt. Ein paar Indikatoren waren auch nicht mehr so gut. Und dann die sogenannten Dotplots, wie die ganzen Notenbanker dann die Zinsentwicklung in Zukunft sehen. Ja, und das kann natürlich dann schon für Bewegung sorgen. Ich gehe davon aus, dass die wieder sagen von wegen, ja, das ist alles datenabhängig, wir brauchen mehr Daten, wir brauchen mehr Zeit, wir warten erstmal ab. Und aktuell ist es so, dass die erste Zinserhöhung immer noch jetzt für den Juni eingepreist wird, aber auch nicht mehr mit so einer überzeugenden Mehrheit. Vielleicht dauert es auch noch länger. Ja, also von dieser Zinssenkung im März, wo wir es mal hatten, Richtung Mai, jetzt Juni, also es verschiebt sich immer weiter nach hinten. Ja, aber gut, solange der Markt dieses Thema KI hat und solange der Markt oder die Wirtschaft weiter ganz gut läuft, kann die Börse damit eigentlich ganz gut leben. Ja, aber das sollte man heute Abend auf jeden Fall auch noch auf dem Schirm haben, dass es da ein bisschen volatiler werden kann.
Ja, genau. Also eben, man hat die letzten Wochen so gehört, es ist nicht mehr ganz so euphorisch wie noch so vor ein paar Wochen, also mit den Zinssenkungen. Ich weiß noch, Bill Ackman hat ja sogar fürs erste Quartal eben schon Zinssenkungen ausgerufen, sagen wir mal vorsichtig, oder in Aussicht gestellt. Gut, wobei er kann es nicht in Aussicht stellen, aber er ist davon ausgegangen, dass man schon da positive Überraschungen gehört. Und jetzt mittlerweile ist man sich gar nicht mehr so sicher, ja, dass es jetzt so zeitnah kommen wird, eben aus deinen genannten Gründen, ja. Aber man wird es mal weiter beobachten. Es wird dann natürlich vor allem weiterhin so auf die Immobilienwerte drücken, weil wenn das nicht mal so, zumindest mal so in Aussicht ist, wann so die ersten Zinssenkungen kommen, ich glaube, so lange wird es dann auch noch weiterhin ein schwieriges Fahrwasser so für die Immo-Werte bleiben, für die REITs, für die Versorger, also alles, was so Asset-Heavy dann einfach ist, nennt man das ja, also wo viel investiert werden muss und so. Und gerade auch im Bereich der Energieversorger, da wird es ja eh ein sehr spannendes Jahr, weil eben mit Donald Trump und so als Präsident, ich glaube, da werden es auch Titel wie NextEra Energy und so brutal schwer haben. Der ist ja ein bekennender Klimaleugner, kann man das so schön sagen. Da gibt es ja so einige interessante Videos, wo er sagt, nee, den Klimawandel gibt es gar nicht und so. Also schon lustig dann halt so mit anzuschauen oder anzuhören. Ja. Aber da wird eben eher so auf die Old Economy, sagt man ja, glaube ich, dazu gesetzt dann, ja. Da punktet man dann halt eben auch so mit den Wählerstimmen, ja, eben so, ich weiß gar nicht, wo die Amerikaner da so die größten Dinger drin dann haben, ja, also es bleibt auf jeden Fall interessant hier, ja, das werden wir natürlich dann auch am Samstag besprechen, ob vielleicht die 1% doch wahr geworden sind im Zinssenker, aber
ich glaube, also wenn der Zinssenker jetzt kommen sollte, dann wird der Markt sogar nicht mal positiv reagieren, sondern negativ, weil das so eine Überraschung wäre, dass der Markt dann, glaube ich, drehen würde und sagen würde, okay, wenn jetzt die FED die Zinsen senkt auf einmal, so war es halt damals auch, dann muss irgendwas so im Argen sein, also hier muss es irgendwo brennen, wir gehen lieber raus aus dem Markt, so, ne?
Die Schulden halt, auch so, ne? Die Schulden halt vor allem von Amerika, ja. Das wird ja natürlich.
Ja, dann könnte es schnell wieder gehen, von wegen, oh, die Regionalbanken haben Riesenprobleme, sowas in die Richtung, ja. Jamie Dimon von JP Morgan, der CEO, hat ja auch gesagt, es ist nicht so sicher, ob es eine weiche Wirtschaftslandung gibt. Er sieht immer noch eine Rezession. Oder die Gefahr ist da und die City hat ja auch gesagt, im Sommer wird es eine Rezession geben in den USA. Also deswegen wird es spannend, wie die FED das sieht, ob die jetzt auch sagen, die Wirtschaft läuft nicht mehr so gut oder ob sie sagen, dass die Wirtschaft weiter robust läuft und je nachdem kann es dann eben auch schnelle Zinssenkungen geben. Aber dann zu denken, deswegen steigt der Markt, so leicht ist es natürlich auch nicht, denn wenn die Wirtschaft so stark abkühlt, dass dann die Gewinne wieder einbrechen, dann helfen, glaube ich, auch Zinssenkungen nur bedingt, dann kann es erstmal Rückgänge geben, weil die Bewertungen eben so hoch sind. Also ihr seht, das ist alles, es hat alles Vor- und Nachteile, sagen wir mal so. Ne?
Deswegen, ja, vor allem heute erste, mal schauen, was so gemeldet wird. Erste Zinssenkungen werden da eh keinen Einfluss haben. Da reden wir wahrscheinlich eben nur von 0,25% oder so. Also dass jetzt dadurch irgendwie auf einmal das Wirtschaftswunder dann wieder entsteht und das Wachstumswunder.
Das ist das Problem. Und dann ist die Zinssenkung da und ja, und was dann? Ja, dann ist diese Meldung auch wieder da. Und dann ist es oft so gewesen, dass mit der ersten Zinssenkung doch erstmal sogar eine Schwächephase am Markt kommt. Ja, weil dann erstmal Es braucht ja, wie gesagt, bis die Wirtschaft dadurch wieder anspringt, Kreditversorgung steigt und so weiter. Und so lange hast du eben so ein bisschen tote Hose, vielleicht schlechte Quartalszahlen. Wir haben auch viele Unternehmen gehabt mit eher schwachen Aussichten. Also es ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Wir haben halt, wie gesagt, diese KI-Aktien, die nach oben durch die Decke gehen. Aber viele andere Werte, ja, die sind ja weit weg von der Party.
Ja, yeah. Dann gucken wir mal, ob es bei Xiaomi eine Party gegeben hat. Die haben ja gestern bereits ihre Zahlen veröffentlicht und man muss sagen, auf jeden Fall mal ein Lebenszeichen und zwar ein doch deutliches, zumindest mal so von der operativen Entwicklung her. Der Umsatz zweistellig gewachsen, 10,9% ging es hier nach oben und vor allem bei den Profitabilitätszahlen, da konnte man ein ordentliches Ausrufezeichen setzen. Gross Profit ist um 37% gewachsen, Profit vor the period 50% und das adjustierte Net Profit ist sogar um 236% gewachsen. Ja. Also da hat man mal ein wirklich ordentliches Quartal dann mal vermeldet, weil man sieht zum Beispiel, obwohl sie jetzt im Q4 10,9% gewachsen sind, auf Jahressicht hingesehen hatten sie trotzdem Umsatzrückgang noch von 3,2%. Also da merkt man, was sie eigentlich für ein schwieriges Jahr hatten. Ja, vor allem eben auch so iPhone-technisch hat jetzt das Management auch gesagt, sie sehen so in China eine, ja, doch vorsichtig optimistisch sind sie jetzt da, also für eine Erholung dann jetzt auch für die kommenden Monate. Also es war auch 2023 kein einfaches Jahr für Smartphones, vor allem eben von Xiaomi dann. Ich glaube auch ihr neues Flaggschiff-Modell hat relativ gute Bewertungen bekommen, was ich so gelesen habe. Und vor allem, wir haben ja jetzt schon den 20. März, also Ende diesen Monats soll das erste Xiaomi-Auto bereits vom Band rollen beziehungsweise verkauft werden. Ja,
der also, Taycan. Der Taycan Xiaomi SU7.
Ne? Der chinesische Taycan, ja genau, ja. Der auch nur ungefähr ein Fünftel vom normalen Taycan dann kostet. Ja, also ich muss sagen, optisch sieht er wirklich toll aus. Also mir persönlich gefällt er, weil er ist sehr nah am Taycan dann dran. Ist natürlich die Frage, also man muss natürlich so sagen, also bisher war ich eigentlich immer, also von den meisten Xiaomi-Produkten hatten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ja. Aber ein Auto ist halt ein Auto. Das ist nochmal was ganz anderes. Das ist jetzt nicht so wie, du hast mal einen neuen Staubsaugerroboter, du hast mal einen neuen, was gibt's, einen Seifenspender von Xiaomi, gibt's ja alles mögliche, ja, oder so einen kleinen E-Roller.
Ein Auto. Ja, genau, diese Roller, die kenne ich. Die haben auch viele, genau. Gehabt, diese Xiaomi-Roller, genau. Die sind ja recht bekannt.
Und das sind halt doch mal ganz andere Sachen wie ein Auto. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Hast in deinem Auto-Abo schon mal geschaut, ob du jetzt dann den chinesischen Taycan dann nehmen kannst, so als nächstes Auto? Oder?
Also ich habe ja mein Auto-Abo über Finn, ne? Finn.auto. Ja. Und da sind teilweise echt viele BYDs und so auch dabei gewesen. Und NIO vor allen Dingen. Bin mal gespannt, ob Xiaomi auch dabei ist, aber ich glaube nicht, wahrscheinlich erstmal. Ich weiß auch gar nicht, wie die Erwartungen jetzt waren, wie viel sie davon verkaufen wollen. Die große Frage wird ja auch sein, können sie das profitabel überhaupt verkaufen oder drücken sie die erstmal in Marken, um Marktanteile zu gewinnen? Ist ja gerade ein riesiger Preiskampf bei E-Autos und also ich glaube, Li Auto hat jetzt so zuletzt die Prognose gesenkt für diesen Van, den sie haben. Da gab es auch, glaube ich, so einen kleinen Shitstorm wegen dem Namen oder so. Also es ist natürlich sehr hart umkämpft, ne? Da bin ich echt mal gespannt, aber toll aussehen tut das Auto. Ne? Das,
ja.
Und auch die ganzen, ich glaube, wir hatten ja mal drüber gesprochen, die ganzen Specs mit 800 Kilometer Reichweite, krasses Infotainment-System und auch so ein Fahrassistent und so, das scheint alles sehr, sehr gut zu sein. Ne? Also bin mal gespannt, ja. Die Aktie hat sich auch ganz gut entwickelt. Ich glaube, jetzt nach den Zahlen war sie ein bisschen zurückgekommen. Aber ja, sieht auf jeden Fall Xiaomi. Und allgemein chinesische Aktien haben sich ja zuletzt auch wieder so ein bisschen gefangen, ja. Hab's ja oft gesagt, ich habe die nicht im Langfristdepot wegen der geopolitischen Lage, ne, dass das halt sehr fraglich ist, wie es dort weitergeht. Aber klar, wenn man so auf kurzfristige Trends setzen möchte. Jetzt kommen ja heute, wie gesagt, noch die PDD-Zahlen, Xiaomi, die haben alle so kleine Aufwärtstrends teilweise entwickelt, also zumindest kurzfristig kann man sich das vielleicht auch mal anschauen und ja, die Produkte von Xiaomi, die waren eigentlich schon immer gut, ne? Die hatten ja auch die eigenen Stores hier, da haben sie immer noch in Deutschland und in Europa, also an sich ja schon gute Produkte.
Ne? Ja, genau. Und dann als abschließendes Thema hatte ich ja angekündigt, wir wollen noch ein bisschen über Gold, beziehungsweise vor allem Goldminenaktien sprechen. Es ist ja aktuell so, der Goldpreis, der geht von Allzeithoch, zumindest gefühlsmäßig, also ist sehr stark gelaufen. Und aber so die bekanntesten Minenaktien, die geben doch ein sehr trauriges Bild ab. Und da fragen sich natürlich dann viele, ist das jetzt nicht eigentlich die Gelegenheit, um sich eine Goldminenaktie ins Depot zu legen oder vielleicht sogar mehrere. Ich weiß gar nicht, du bist, glaube ich, dir wurde ja mal die Frage gestellt, Gold oder Bitcoin, da warst du eher bei Gold. Erzähl doch erstmal den Zuschauern, ich glaube, bei mir weiß man es, ich habe weder Gold noch Goldminenaktien noch sonst irgendwas, aber ich glaube, physisches Gold besitzt du, oder? Wie, genau. Wie bist du da aufgestellt?
Lieber Goldmünzen als Goldminenaktien, ja.
Ja, ja.
Lieber der Ferrari oder lieber der Lambo in der Garage wie die Aktie. Genau. Nee, ich habe ja damals angefangen mit der Börse. Damals wurden schon immer die ganzen Goldminen-Explorer und Goldminen-Aktien gehypt. Da hieß es auch immer, wenn Gold so und so hoch steigt, dann muss Barrick Gold und Goldfields und wie sie alle heißen, bis da und dahin steigen. Wenn man sich das mal langfristig anschaut, ja, ist das dann doch eher Seitwärtsphase oder Trauerspiel. Deswegen muss ich sagen, dass ich das gar nicht mehr so verfolge mit den ganzen Rohstoffaktien und Goldminenaktien und so weiter. Und wenn ich mir jetzt gerade mal hier den Chartverlauf anschaue, da tut sich einfach gar nichts, zum Beispiel bei Barrick Gold. Ja, deswegen ist das für mich auch nicht mehr interessant. Ich habe ein paar aus historischen Gründen und immer mal, weil ich so ein kleines Sammlergehen habe, habe ich mir immer mal diese Lunar-Serie gekauft mit den Goldmünzen. Die sind echt richtig toll, richtig was Magisches, wenn du diese kleinen Dinger in der Hand hast. Das ist echt richtig geil. Aber ansonsten Goldminen habe ich gar nicht im Depot. Ja, wieso steigen sie denn nicht? Steigen die Kosten schneller wie die Goldpreise oder haben sie sich da falsch gehedged oder sind es die Zinsen? Was ist das Problem?
Es gibt aktuell tatsächlich sogar relativ viele Probleme bei den Minenbetreibern. Also ich glaube, so die bekanntesten sind ja so, also ich glaube, hier bei uns ist Barrick Gold wahrscheinlich sogar die bekannteste, weil sie Warren Buffett ja auch mal eine Zeit lang im Portfolio hatte. Aber so die größten sind eben Barrick Gold, die Newmont oder Agnico Eagle, ja. Und man muss halt sagen, vor allem Barrick und Newmont haben, also man kann auf der einen Warte natürlich sagen, die gestiegenen Kosten sind schon mal eines der großen Probleme. Ihr wisst ja selber, ich bin jetzt nicht, ich bin kein Gold-Fan, ich besitze auch kein Gold, aber Aktien und Unternehmen, das kann ich in der Regel ein bisschen besser einschätzen als den Rohstoff an sich, weil ich sag halt auch, Gold ist ein Rohstoff, ja, wie Warren Buffett das gesagt hat, du musst ihn polieren, musst ihn schön pflegen und musst hoffen, dass dir in 20 Jahren jemand dafür mehr bezahlt, ja. Bei Unternehmen sieht das Ganze aber eben natürlich ein bisschen anders aus. So, wo kommt jetzt aktuell diese große Karenz her? Es sind viele verschiedene kleinere, aber auch teilweise größere Themen. Das erste, wie du schon gesagt, die gestiegenen Kosten. Das ist ein massives Problem. Das ist sehr energiebedürftig, sowas. Wenn man sich mal die Margenentwicklung anschaut, die ist vor allem bei den Großen eine absolute Katastrophe gewesen. Also das sind zeitweise innerhalb von 2 Jahren die Bruttomargen zweistellig zurückgegangen. Also zweistellige Prozentpunkte von über 40% auf knapp 30%. Das ist natürlich schon mal ein sehr schwieriges Fahrwasser, sage ich dann jetzt mal. Weil es nützt dir nichts zum Beispiel, wenn der Goldpreis um 50% nach oben geht, sich aber deine Kosten halt irgendwie verdoppeln oder verdreifachen dann, ja. Das ist schon mal der erste Punkt, wo man schauen muss. Dann muss man bei diesen Goldminenaktien natürlich immer auch schauen, wo wird das Ganze abgebaut. Da gab es ja auch das Riesenthema, dass einige von denen, gerade eben auch Barrick oder auch Newmont, also die meisten sind natürlich auch in sehr problematischen Ländern am Abbauen, ja. Da gab es ja zum Beispiel den Fall, dass Ghana zum Beispiel sehr große Anteile quasi beschlagnahmt hat, also beziehungsweise sie wurden dazu gezwungen, die Betreiber, dass sie einen großen Anteil einfach an die Regierung, ich glaube es war an die Regierung verkaufen mussten, weil es dem Land selber nicht gut geht und man das dann eben wiederum für andere Sachen dann verwendet hat, ja, also gerade bei den Minenbetreibern ist es wichtig, dass man auf die Kostenentwicklung schaut, wo wird das Ganze abgebaut, gerade natürlich so in Regionen wie Afrika oder auch teilweise in Asien, das ist schon hochproblematisch. Ja, da gibt es zum Beispiel, also da gefällt mir dann eben Agnico beispielsweise sogar besser als Newmont oder Barrick Gold und es ist auch wichtig, dass man sich ein bisschen auf die Reserven dann schaut, also da geht es ja dann auch immer auch zum Beispiel eben drum, wie hoch ist die Kostenentwicklung pro Unze, die dann beispielsweise dann eben hier sozusagen ja produziert, geschürft, je nachdem, wie man es auch immer nennen möchte. Und ich habe da auch mal in einem Artikel nachgelesen, also in den Jahren 2013 bis 2022 konnte nur Agnico hier eine gestiegene Anzahl der, also Unzen je Aktie vermelden, weil die meisten ja auch immer wieder Aktien neu ausgegeben haben. Mhm. Und da ist es immerhin von 0,09 Unzen je Aktie auf 0,1 Unze hochgegangen. Im Vergleich zum Beispiel hatten wir bei, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, das war bei, ja, jetzt hatte ich die Zahl gerade noch hier, hier ist es genau, die Reserve je Aktie beispielsweise bei Barrick Gold, die ist zwischen 2013 und 2022 von 0,1 Unze auf 0,04 Unzen zurückgegangen, also hat sich mehr als halbiert und das sind natürlich dann schon echte Probleme, wenn man auch mal hier schaut bei Newmont beispielsweise, da sind die Produktionskosten, die haben sich nahezu verdoppelt. Ja, also von $761 auf $1,400 je Unze. Also das sind natürlich schon sehr problematische Entwicklungen und für mich eben auch so mit einer der Hauptgründe, warum es den Minenaktien tatsächlich aktuell gar nicht so gut geht. Aber man muss natürlich sich so ein bisschen die Entwicklung dann anschauen, dann auch eben so von der Kostenwarte aus. Also wenn man so bei den ersten Minenbetreiber dann eben sieht, hey, das entwickelt sich von den Kosten eigentlich ganz gut, dann könnte auch das natürlich mal wieder eine Chance sein, eben auch aufgrund des wahnsinnig hohen Goldpreises, gar keine Frage, ja. Aber es ist eben nicht so dieser No-Brainer, also wenn man dann eben sieht, hey, der Goldpreis steigt, weil viele sagen ja dann, die Goldminen wären dann so ein großer Hebel. Das ist ja, eben genau. Oft auch gar nicht der Fall.
Das, also, ist echt dieses Argument, das gibt's seit über 20 Jahren, das hat noch nie funktioniert irgendwie.
Wenn man sich das historisch anschaut, die Goldminenaktien waren eben dann meistens, oder wenn sie als dieser große Hebel dann waren, dann ist es eigentlich eher gewesen, gar nicht mal so, wenn der Goldpreis explodiert ist, sondern wenn die Kosten auf einmal sehr stark gesenkt werden konnten, ist ja auch nachvollziehbar dann. Also das ist eher so ein Punkt, worauf ihr bei diesen Goldminenaktien dann schauen solltet, nicht unbedingt nur auf den Goldpreis. Natürlich ist es auch besser für die Minenbetreiber, das ist natürlich ganz klar, ja, dass dann das Gold mehr wert ist, aber wie gesagt, man muss die Kosten immer ins Verhältnis dann setzen mit dem, was man dann hier eben im Endeffekt bekommt. Einige haben dann auch wirklich ja keine so guten Übernahmen getätigt, viel zu teuer und viel zu unrentabel. Das sind so alles Probleme, also eben auch so managementtechnisch haben da einige Minenbetreiber wirklich große Fehler gemacht. Und für mich persönlich, wenn ich von Gold wirklich überzeugt bin, dann würde ich es wie bei Bitcoin machen und würde auf das Physische setzen. Ich weiß natürlich jetzt Bitcoin physisch, haha, ja, also ihr wisst da genau, was ich meine, ja, also auch da würde ich dann eben auf den Coin setzen. Und bei Gold, wenn ich da so überzeugt davon bin, würde ich auf das physische Gold dann setzen, denn gerade auch solche Minenbetreiber, das ist für mich eher so ein bisschen so, ne, wie sagt man, etwas, was man gut traden kann, behaupte ich jetzt mal, ja, das ist nicht so für die ultra langfristige Buy-and-Hold-Anlage, weil es da immer wieder große Probleme, große Schwankungen, große Zykliken dann gibt und die muss man dann halt mal so in einem wirklich sehr schwachen Zyklus einfangen. Man kann jetzt aktuell natürlich mal sich die Entwicklung ein bisschen anschauen, gerade auch was die Kosten angeht, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, also nicht nur auf den Preis schauen, da gibt es gerade bei den Minenbetreiber Sachen, die eigentlich deutlich wichtiger dann sind, genau.
Ja, also Barrick Gold läuft im Endeffekt seit über 20 Jahren seitwärts, wenn man sich das mal so anschaut. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Dividende sie immer zahlen, aber so richtig Geld verdienen kannst du damit irgendwie nicht. Ja. Und auch, ich weiß noch ganz früh, als ich angefangen habe zum Abschluss, da hatten wir dann auch mal, da wurde auch mal gesagt, ey, hier, du kannst doch mit den und den Produkten und Zertifikaten dann von den Rohstoffentwicklungen profitieren. Da hast du ja immer noch das Problem mit diesen Rollverlusten bei den Futures und so weiter. Also am Ende ist das irgendwie nichts, also wo ich jemals mit Geld verdient habe. Deswegen habe ich mich da auch von entfernt. Und wie gesagt, früher gab es mal diese Phase, so wie es jetzt kommt mit irgendwelchen KI-Aktien oder davor irgendwelchen Cannabis-Aktien. Früher waren es halt so Rohstoff-Explorer-Aktien. Klar, sowas kann man dann mal traden, in Anführungszeichen. Mhm. Aber auch hier, so Buy and Hold, auch mit Lithium und so. Wenn ihr euch da mal anschaut, wie sich das alles entwickelt mit so kleinen Unternehmen, ne, die haben entweder die gehen pleite, oder die haben so einen Kapitalbedarf, dass du so verwässert wirst, da kannst du kein Geld mit verdienen. Selbst wenn die da irgendwie eine Goldader finden oder Lithiumvorkommen haben, die Milliarden wert sind, das ist schön und gut, ja, aber die liegen halt im Boden. Und bis du da das Geld aufgetrieben hast, um das irgendwann mal zu fördern, da vergehen zum einen viele Jahre und zum anderen müssen sehr, sehr viele Aktien ausgegeben werden. Ja, und das ist für Investoren irgendwie meistens, so für Privatanleger unterm Strich hört sich das immer geil an, aber es bringt einfach nichts. Das ist so meine Erfahrung.
Und Newmont musste beispielsweise erst vor wenigen Tagen seine Dividende kürzen. Also auch daran merkt man, also der hohe Goldpreis, das ist nur auch wieder ein ganz kleiner Punkt im in der Analyse oder im diesem Analysepuzzle dann von solchen Unternehmen. Deswegen, das hat schon seine Gründe, warum die Goldminenbetreiber aktuell tatsächlich so schwach laufen im Gegensatz zum Goldpreis. Genau, dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Wir hatten ja vor kurzem mal ausgerufen, dass ihr uns eure Fragen gerne stellen sollt in die Kommentare. Das haben wir dann natürlich bei der nächsten Folge schamlos vergessen. Ja, aber jetzt ab sofort wollen wir das auf jeden Fall so einführen, dass wir jedes Mal von euch ein, zwei Fragen mit reinnehmen. Also schreibt es unten in die YouTube-Kommentare gerne rein. Also eure Fragen an uns, die euch brennend interessieren. Und die werden wir dann ab sofort immer so als festes Format dann irgendwie innerhalb von so knapp fünf bis sieben Minuten vielleicht dann pro Folge dann behandeln. Je nachdem, wenn es natürlich gerade ein Thema ist, das aktuell ist, dann kann man das natürlich auch länger behandeln. Und dann hoffe ich, dass ihr auch am Samstag wieder einschaltet zur kommenden Folge. Ich wünsche euch bis dahin noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Macht's gut.